Deutschlandfunk. Kommentar.
Unser Gastkommentator ist Andreas Rinke, Chefkorrespondent der Nachrichtenagentur Reuters. Sein Thema: der BRICS-Gipfel in Südafrika. Ein Warnschuss für den Westen.
Als der BRICS-Gipfel der großen Schwellenstaaten schon zu Ende war, setzten sich in Johannesburg Indiens Ministerpräsident Narendra Modi und der chinesische Präsident Xi Jinping noch einmal zusammen. Auf den ersten Blick passte dies zum Eindruck einer neuen Weltordnung, in der nun etwa die atomar bewaffneten Milliardenvölker in Asien den Ton angeben. Aber in Wirklichkeit war es ein Krisentreffen, um eine Eskalation zu vermeiden. Indien und China sind und bleiben Rivalen. Mit einem ungelösten Grenzstreit, dem Kampf um das Wasser des Himalaya-Gebirges und um die Führungsrolle in Asien. Dies zeigt das Grundproblem eines BRICS-Treffens, bei dem 3 Tage lang vor allem von China und Russland der Eindruck vermittelt wurde, dass an einem erweiterten Block gegen die Supermacht USA gebastelt wurde. Nur stimmt dies nicht. Schon werden erste Erinnerungen an die am Ende nur lose Gruppierung der 1964 gegründeten G77 wach, mit der sich der sogenannte globale Süden organisieren wollte. Möglicherweise liegt die Hauptbedeutung des Gipfels deshalb nicht in den Beschlüssen zur Erweiterung und der Suche nach einer Ersatzwährung zum Dollar. Vielmehr war der BRICS-Gipfel ein Warnschuss für den Westen. Denn nach südafrikanischen Angaben wollen gleich 40 Länder diesem Bündnis von Ungleichen beitreten. Der Wunsch entspringt aus dem Grundgefühl gerade vieler großer Länder des Südens, dass sie in der bestehenden Weltordnung nicht ausreichend mitreden können. Der UN-Sicherheitsrat spiegelt mit den 5 Vetomächten USA, China, Russland, Frankreich und Großbritannien die Welt der Siegermächte von 1945 wider, aber nicht die längst multipolare Welt des Jahres 2023. Und die westlichen G7-Staaten laden zwar mittlerweile auch einige Schwellenländer zu ihren Beratungen ein, aber sie lassen keinen Zweifel daran, dass sie Staaten wie Indonesien oder Südafrika keinesfalls als gleichberechtigte Mitglieder dabei haben wollen. Zudem schauen sich Schwellenländer nach neuen Allianzen um, weil sie die politische und wertegetriebene Bevormundung der Amerikaner und Europäer nervt. Sie spüren, dass sich der Westen vor allem aus egoistischen Motiven für sie zu interessieren beginnt. Das gilt übrigens auch für Deutschland. Für die Sahelzone begann man sich in Berlin erst zu interessieren, als man sie als Migrationsroute gen Norden entdeckte. Das mittlerweile tatsächlich intensive Werben der Ampelregierung um wichtige Staaten des globalen Südens hängt mit der Notwendigkeit zusammen, für den Abwehrkampf gegen Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine Verbündete in aller Welt zu finden. Illusionen könnten sich aber auch Russland und China machen. Es ist einfach, enttäuschte Länder für eine neue Clubmitgliedschaft zu begeistern, aber die meisten Staaten haben gar keine Lust, von einer Bevormundung in die nächste zu wechseln. Brasiliens Präsident Lula hat schon klargemacht, dass er den Versuch Chinas und Russlands ablehnt, aus der erweiterten BRICS-Gruppe einen Gegenpol zu den USA zu schaffen. Dies dürfte bei Staaten wie Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Ägypten nicht anders sein, die teilweise auch militärisch mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten. Sich hinter dem kommunistischen China mit seinem wachsenden Führungsanspruch einzuordnen, klingt ebenfalls nicht attraktiv. Schon die Auswahl der nächsten 6 Beitrittsländer deutet auf innere Spannungen hin. Mit Saudi-Arabien und Iran holt sich der BRICS-Block nun 2 Länder ins Bündnis, die ihrerseits Hauptkonkurrenten um den größten Einfluss im Mittleren Osten sind. Übrigens dürfte die von China und Russland lautstark vorgetragene Vision einer Alternativhandelswährung zum Dollar wohl noch eine ganze Weile eine Vision bleiben. Das zeigt schon die sogenannte Neue Entwicklungsbank, die von den BRICS-Ländern als Alternative zu der immer noch vom Westen dominierten Weltbank gegründet wurde. Eigentlich soll sie die Kreditvergabe in lokalen Währungen erhöhen, um die Anfälligkeit von Dollar-Wechselkursschwankungen zu verringern. Aber von den von der Entwicklungsbank genehmigten Krediten wurden fast 2 Drittel in einer einzigen Währung vergeben, in US-Dollar.
Sie hörten den Gastkommentar von Andreas Rinke, Chefkorrespondent der Nachrichtenagentur Reuters.